Es ist für mich immer was ganz Besonderes, wenn ich in diese Gemeinde gehe und dann nicht ein Gemeindeglied bin, was ich ja bin, sondern einmal zu euch reden darf. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so freut, ob ihr auch so gespannt seid auf das, was heute Abend anfängt. Vor einiger Zeit hatte ich die Möglichkeit, bei dieser Jugendevangelisation Link to Life vor Ort mit dabei zu sein, in dem Team. Und ich kann mir vorstellen, wie heute Morgen so die Spannung dort knistert. Wie wird es heute Abend losgehen? Wie wird es in den Gemeinden ankommen? Wie wird es bei den Gästen ankommen, die kommen werden? Also ich freue mich drauf. Glauben heute. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ein spannendes Projekt. Menschen, Geschichten und Gespräche. Dennis und Sascha haben ja in den letzten 14 Tagen schon mit einer Predigtreihe begonnen, die wir heute zu Ende führen. Eine Predigtreihe zu dem Thema Glauben einfach. Und Dennis hat über das verlorene Schaf gesprochen, Sascha über den verlorenen Groschen und heute sind wir in der dritten Geschichte angelangt, dem verlorenen Sohn. Wobei ich mich frage, ob der verlorene Sohn wirklich eine richtige Überschrift für diese Geschichte ist. Welcher dieser beiden Söhne ist eigentlich der verlorene Sohn? In Lukas 15, wo wir diese Geschichte finden, ist eigentlich das Evangelium so auf die Spitze getrieben. Das, was wir in Lukas 15 finden, das ist das Extrakt aus dem, was Jesus in seinem Leben den Menschen nahebringen wollte. Und das, was wir heute betrachten, das ist im Grunde genommen noch einmal die Spitze der Spitze. Und ich lade euch ein, dass wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, dort Vers 15 und dann ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so dass er sogar froh gewesen wäre, das Schweinefutter zu essen. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen mit. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunlich fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zum Feiern. Dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Vor einiger Zeit habe ich eine Andacht gehört. Und in dieser Andacht gab der Prediger nicht irgendeine Auslegung eines Bibeltextes weiter, sondern in dieser Andacht stellte er nur Fragen. Wenn wir diesen Text einmal nehmen, dann könnten wir uns die Frage stellen: Mit wem verbringt Jesus seine Zeit? Warum kamen die Zöllner und die verrufenen Leute, um Jesus zu hören? Welches Bedürfnis stillte Jesus bei ihnen? Wie reagierte Jesus auf den Ärger der Schriftgelehrten und der Pharisäer? Warum verwendet Jesus gerade diese Bilder? Ihr braucht keine Sorge haben, ich werde nicht die ganze Predigt Fragen stellen, wobei das sehr interessant wäre. Aber ich möchte dir eine Frage stellen: Was ist deine größte Sehnsucht? Ich glaube, dass wir Menschen viele Sehnsüchte haben. Als ich 18 wurde, da hatte ich die Sehnsucht, so bald wie möglich einen Führerschein zu haben oder ein Auto. Nach einer anstrengenden Arbeitsphase sehnen wir uns danach, einen schönen Urlaub zu haben. Oder wir sehnen uns danach, an einen besonderen Ort zu fahren. Einen Ort, von dem wir schon immer geträumt haben, dass wir mal da sind. Manche von uns sehnen sich nach einem Menschen an ihrer Seite, weil sie alleine sind. Manche Familien sehnen sich nach Kindern, weil sie keine haben. Manch einer sehnt sich danach, einmal richtig frei zu sein, frei von allen Ansprüchen. Menschen sehnen sich danach, Frieden zu haben. Der Friedensnobelpreis. Frieden in der Familie, auf der Arbeit, in der Welt. Sehnen wir uns auch nach Gott? Im Glauben ist ja so vieles so selbstverständlich geworden. Und wenn ich mir den Titel unserer Evangelisation angucke, dann heißt es ja auch dort: Glauben einfach. Glauben ist einfach, oder? Vieles ist so sonnenklar. Die Bibel ist Gottes Wort, der Sabbat ist Gottes Ruhetag, die Erlösung ist notwendig, damit wir von unserer Schuld befreit werden. Aber oft ist es so, dass diese Selbstverständlichkeiten wir einfach so hinnehmen, als hätten sie keine Bedeutung. Als ich Jugendlicher war, habe ich immer eine Sache total gerne gemacht, wenn ich mit dem Zug unterwegs war. Heute ist das kaum noch möglich, weil die Fenster alle vernagelt sind und richtig zu sind. Aber damals, da konnte man bei Tempo 120 den Kopf aus dem Zug raushalten und sich diesen Fahrtwind ins Gesicht pusten lassen. Und es ist gar nicht so einfach, wenn ihr das mal gemacht habt, bei Tempo 120 einzuatmen, weil alles sich im Gesicht verdichtet. Wie müsste das erst sein bei Tempo 200 heute oder noch mehr? Wenn wir tauchen, dann ist Luft lebensnotwendig. Wenn ihr so dramatische Filme seht, wo jemand die Luft in seiner Flasche ausgegangen ist, dann kommt jemand anderes und gibt diese Atemmaske dem anderen und gibt ihm damit die lebensnotwendige Luft, den Sauerstoff. Ich möchte ein Experiment mit euch machen. Ich möchte euch gleich einladen, dass ihr alle einmal aufsteht, wer mitmachen möchte. Und ich möchte euch einladen, dass ihr einmal so lange die Luft anhaltet, wie ihr könnt. Und wer nicht mehr kann, der setzt sich einfach ganz still hin. Ja? Ich darf euch einladen. Wer mitmachen möchte, stellt euch gerade mal hin. Schön aufrecht. Und auf Kommando atmen wir alle tief ein. Ja? Okay. Und ausatmen erstmal. Und einatmen. Es gibt immer noch welche, die durchhalten. Okay, du hast als längstes durchgehalten. Respekt. Ich habe gerade so gedacht, hoffentlich schafft keiner 30 Minuten. Dann hätte ich mein Konzept einpacken können und nach Hause gehen können. Wie ist es euch gegangen? Wenn wir Luft anhalten, dann merken wir erstmal am Anfang gar nichts. Es geht uns gut. Alles ist ausgeglichen. Wir haben ja Sauerstoff in uns. Und plötzlich kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, da kippt es. Und wo wir die Sekunden zählen und sagen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, da steht noch jemand, ich will auch weiter. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir einfach ausatmen müssen und nach neuer Luft schnappen müssen. Ich glaube, mit der Erlösung ist es oft ähnlich. Wir haben Erlösung um uns herum. Jesus ist für uns gestorben. Wir haben so viele tolle Dinge in unserem Glauben und sie sind so selbstverständlich für uns geworden. So selbstverständlich, wie für uns die Luft zum Atmen ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über die Luft nachgedacht hast, den Sauerstoff, den du ein- und ausatmest. Es ist oft so selbstverständlich. Viele Dinge, die wir gehört haben, sind selbstverständlich. Und auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ist etwas, was wir schon 100, vielleicht 1000 Mal gehört haben. Es ist so selbstverständlich. Und dennoch enthält dieses Gleichnis das Extrakt aus dem Leben Jesu. Jesus möchte etwas ganz, ganz deutlich machen. Die größte Sehnsucht von Gott ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Im Alten Testament gibt es einen Begriff, der sich durch das ganze Alte Testament hindurchzieht. Und zwar ist es der Begriff Tzedakah. Der hebräische Begriff Tzedakah bedeutet Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, dieses Konzept der Gerechtigkeit durchzieht das gesamte Alte Testament. Gott möchte gerne, dass die Gerechtigkeit, die er zu uns Menschen pflegt, dass diese Gerechtigkeit auch zwischen den Menschen herrscht. Und wenn diese Gerechtigkeit von Gott zu den Menschen aufrechterhalten ist und die Gerechtigkeit zwischen den Menschen hergestellt ist, dann sagt Gott, besteht auch Gerechtigkeit zwischen dem anderen und ihm. Gerechtigkeit meint, dass wir vor Gott als Menschen dastehen, die aufrichtig sind. Im Alten Testament gibt es viele Situationen, wo die Propheten sich gegen die Ungerechtigkeit im Volk Israel erheben und sagen, diese Ungerechtigkeit, dass Zinsen von armen Leuten gefordert werden, dass Wucher betrieben wird, das ist nicht in Ordnung. Das macht die Gerechtigkeit Gottes kaputt. Die Gerechtigkeit Gottes, die Tzedakah, sie führt in eine Situation hinein, wo wir in Gottes Gegenwart leben. Das ist das Ziel dieser Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament. In der Gegenwart Gottes zu leben und dort in der Gegenwart Gottes, da herrscht Friede. Wenn wir auf der neuen Erde sind, dann ist diese Verbindung zwischen Gott und uns hergestellt, hundertprozentig. Und auch diese Verbindung zwischen mir und meinem Nächsten und auch zwischen meinem Nächsten und Gott. Das Neue Testament spricht an dieser Stelle vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Bereich, in dem diese Gerechtigkeit gelebt wird, wo Menschen fair miteinander umgehen, wo sie den anderen anerkennen, wo sie Gemeinschaft mit dem anderen haben. Es geht an dieser Stelle, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, immer um die Beziehungsfrage. Wer bist du? Gehörst du mit in diesen Kreislauf hinein oder schließe ich dich aus? Ich möchte heute Morgen mit euch das Gleichnis von dem verlorenen Sohn mit drei Fragen durchdenken. Und die erste Frage lautet: Wie komme ich nach Hause? Wie komme ich nach Hause? Eine Frage, die das Denken des ersten Sohnes ganz stark bestimmt. Dieser erste Sohn hat sein Vaterhaus verlassen und er möchte nach Hause. Er ist getrennt in seiner Beziehung zu Gott. Und das ist das, was in diesem Bild deutlich wird. Diese Beziehung vom Vater zum Sohn, diese Beziehung ist getrennt. Die Gerechtigkeit, das Reich Gottes ist nicht hergestellt. Und der Sohn spürt eine Sehnsucht in seinem Herzen, wieder in das Vaterhaus zu kommen. Er hat sich vom Vater entfernt, er hat Mist gemacht und er sitzt jetzt in der Ferne bei den Schweinen und hat Hunger. Dieser Sohn, der sich vom Vater getrennt hat, hat drei Dinge in seinem Leben getan, die damals für einen Juden undenkbar waren. Und Jesus erzählte dieses Gleichnis ja damals den Juden. Und die erste Sache, die dieser Sohn gemacht hat, was einem Juden absolut verboten war, war, seinen Vater nach dem Erbteil zu fragen, bevor der Vater es ihm freiwillig gab oder er verstorben war. Dieser Sohn fragte seinen Vater nach dem Erbteil nicht nur, dass ihm das überschrieben wurde, sondern er machte es zu Geld. Er machte es zu Geld und verprasste dieses Geld. Das war der zweite Punkt. Ein Jude ging grundsätzlich mit dem Eigentum der Vorfahren sehr sorgsam um. Und das dritte, dieser junge Mann, er war in eine Lebenssituation gekommen, in der er nur noch Fressen bei den Schweinen bekam. Das war undenkbar. Das war überhaupt nicht vorstellbar. Das wäre, als wenn wir heutzutage, in der Großstadt haben wir ja keine Schweine hier in Hamburg, aber was wir in Hamburg haben, wäre zum Beispiel Ratten. Wenn einer von euch, wenn ich, du, wenn wir unter den Ratten leben würden. Es gibt viele Comicfilme, die das zum Thema machen. Aber stell dir das mal richtig vor, dass um dich herum überall Ratten leben und du den Ratten ihre Nahrung klaust. Unvorstellbar. Eine gruselige Vorstellung für mich. Der Sohn war in diese Situation hineingekommen und er hatte eine Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Er hatte eine Sehnsucht, nach dem Vater zu kommen. Und in seiner Sehnsucht, da nahm dieser Sohn sich vor, nach Hause zu gehen, aber nicht als Sohn, sondern einfach nur als Tagelöhner. Ein Tagelöhner war jemand, der an einem Tag für einen Tag in einem Haus leben durfte. Nach diesem Tag war jegliche Verpflichtung aufgehoben. Könnt ihr euch das vorstellen? Jemand kommt jeden Tag in sein Vaterhaus und gehört eigentlich nicht dorthin, obwohl er weiß, ich habe mal dazugehört. Sehnsucht bestimmt unser Handeln. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, ob du in deinem Leben Sehnsucht erlebst, ob du in deinem Leben Sehnsucht kennst. Wenn zwei Menschen miteinander verliebt sind, dann schreiben sie sich Karten, E-Mails, SMS heute. Sie planen gemeinsame Unternehmungen. Man setzt sich abends noch einmal aufs Fahrrad, um den anderen für eine halbe Stunde noch gerade sehen zu können. In der Zeit, als ich als Prediger anfing in Bielefeld, da lebte meine Frau noch in Darmstadt auf der Marienhöhe. Wir waren 400 Kilometer auseinander und ich kann mich daran entsinnen, dass wir oft diese 400 Kilometer am späten Abend gefahren sind. Einfach, weil wir die Zeit am Tag ausnutzen wollten. Die gemeinsame Zeit, die wir hatten, wollten wir wirklich gemeinsam verbringen. Und da war es auch okay, wenn man noch eine Viertelstunde dranhängte, um noch ein bisschen Zeit mit dem anderen zu haben. Sehnsucht bestimmt unser Handeln. Der erste Sohn, der jüngere Sohn, entscheidet sich, zu seinem Vater zurückzugehen. Wie kommt er nach Hause? Ganz einfach. Er trifft eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung in seinem Leben, wieder zurückzugehen zu seinem Vater. Er setzt seine Sehnsucht in ganz konkretes Handeln um. Bist du auch aus dem Elternhaus ausgezogen? Wie kommen wir wieder zurück zum Vater? Wie kann unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden? Ich glaube, dabei geht es nicht Und das macht Jesus hier deutlich, um geistliche Leistung. Als der Sohn nach Hause kommt, muss er nicht erstmal das Feld pflügen oder die Wasserkrüge füllen. Sondern als er nach Hause kommt, kommt sein Vater ihm entgegengelaufen. Wenn es um Erlösung geht, dann geht es in erster Linie um eine Beziehung. Das macht Jesus an dieser Stelle deutlich. Und wenn Beziehung kaputt gegangen ist, was können wir dann machen? Wenn Beziehungen in unserem Leben, in unserem Alltag kaputt gegangen sind, dann können wir Beziehungen nur wieder aufbauen, indem wir Zeit miteinander verbringen, indem wir gemeinsam etwas erleben, indem wir reden, indem wir vergeben und neu anfangen. Und genau das praktiziert der Vater hier mit seinem Sohn. Er schafft neue Erlebnisse, gemeinsame Höhepunkte. Er redet mit ihm. Ein Neuanfang ist möglich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wenn wir nach Hause wollen, reicht es nicht, dass wir uns danach sehnen, nach Hause zu kommen. Es ist wichtig, dass wir anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Es ist wichtig, dass wir unsere Überlegungen in die Tat umsetzen, dass wir konkret handeln. Die zweite Frage in diesem Gleichnis lautet: Wie ist der Vater? Wie ist der Vater in diesem Gleichnis? Ich erlebe diesen Vater in diesem Gleichnis nicht als einen sentimentalen alten Trottel, der es nicht besser weiß, als jeden Tag hinauszugehen und auf seinen Sohn zu warten. Sondern wenn ich mir diesen Text angucke, dann erlebe ich in dem Verhalten des Vaters eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach seinem Sohn. Es ist bewundernswert, dass dieser Vater diese Verbindung zu seinem Sohn aufrechterhalten möchte. Dass er sich danach sehnt, dass er wieder die Füße unter seinen Tisch stellt. Dass er sich danach sehnt, dass er wieder in seinem Haus ist. Diese Sehnsucht des Vaters stellt Beziehungen her. Und wenn ihr einmal diesen Text euch genau anschaut und Lukas einmal an der Stelle nachempfindet, wie er diesen Text schreibt, dann finde ich es brillant, wie in diesem Text diese Beziehung zum Sohn aufgebaut wird. Ich möchte uns das mal bewusst machen, indem ich einfach ein paar Sätze sage. Der Vater lässt den Sohn gehen. Der Vater wartet. Der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Der Vater lässt ein Kleid holen. Er lässt einen Ring holen. Der Vater lässt Sandalen holen. Der Vater lässt ein Festmahl herrichten. Der Vater freut sich. Und der Vater geht auch auf den zweiten verlorenen Sohn zu. Und er bittet ihn. Er bittet, hineinzukommen. Wenn ich mir das bewusst mache, dass dieser Vater in diesem Gleichnis Gott im Himmel ist, dann ist es für mich unglaublich, wie dieser Gott auf mich als Mensch zugeht. Wenn dieses Bild, dass der Vater auf seinen Sohn zurennt, ich mir das einmal vor Augen male, dann frage ich mich manchmal, könnt ihr euch vorstellen, dass unsere Bundeskanzlerin rennt? Oder dass der Papst anfängt zu rennen? Genauso undenkbar war es damals für die Menschen, dass ein Jude, ein erwachsener Mann, anfing zu rennen. Und es gab nur zwei Gründe, warum Menschen damals gerannt sind. Der eine Grund war aus Liebe, wenn Verliebte sich gesehen haben. Und der andere war aus Freude. Und da können wir diesen Text in der Bibel auch verstehen, hüpfen wie die Mastkälber. Da kommt etwas von dieser Dynamik, von der Bewegung heraus. Und genau das macht dieser Vater in dem Gleichnis. Der Vater, er lässt alles kommen, was den Sohn wieder in den Stand eines Sohnes zurückversetzt. Ein Kleid, den Siegelring, mit dem er Verträge wieder schließen kann und Schuhe, die damals nur die eigenen Kinder bekommen haben. Knechte haben keine Schuhe getragen. Und was für mich an dieser Begebenheit auch unfassbar ist, wie der Vater mit dem zweiten verlorenen Sohn umgeht. Er hätte doch sagen können, als der Sohn draußen gestanden hat, komm rein, reiß dich zusammen, das ist dein Bruder, wir feiern jetzt und hinterher können wir nochmal drüber reden. Aber nein, der Vater geht raus und er spricht mit diesem Sohn und er bittet ihn. Etwas, was in der damaligen Zeit auch überhaupt nicht üblich war. Er hätte ihm befehlen können, das hätte er machen können als Vater. Aber der Vater in diesem Gleichnis bittet seinen Sohn, hineinzukommen. Wenn dieses Bild in meinem Kopf sich vervollständigt, dann muss dieser Vater in dem Gleichnis blind vor Liebe gewesen sein. Vor Liebe zu seinen Kindern. Wie ist unser himmlischer Vater im Himmel? Gott hat eine Sehnsucht, dass er Beziehung zu uns hat und dass er die Beziehung auch zu unserem Bruder aufrecht wiederherstellt. Alles, was wir im Alten und im Neuen Testament finden, hat immer wieder damit zu tun, dass Gott Beziehungen zu seinem Volk aufbauen möchte, dass im Neuen Testament das Reich Gottes gebaut wird. Eine Gegebenheit, wo Menschen miteinander leben können und Frieden, himmlischen Frieden haben. Wenn ich dieses Bild mir vor Augen führe, dann habe ich in meinem Herzen eine ganz, ganz große Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesem Reich Gottes. Gott möchte sein Reich mit dir und mit mir bauen. Und eine letzte Frage. Eine Frage, die an den zweiten Sohn gestellt wird, an den älteren Sohn. Treten wir ein? Und die Frage ist wirklich an dieser Stelle, wer ist der verlorene Sohn? Ist es der Sohn, der von zu Hause ausgezogen ist und wieder zurückgekommen ist? Oder ist es der Sohn, der zu Hause immer war, aber der am Ende noch nicht bei der Feier dabei ist? Diese Geschichte hat kein Happy End. In dieser Geschichte steht nicht, dass der Sohn dann seine Zweifel beiseite ließ und zurück in das Haus kam und mit dem Bruder und dem Vater feierte. Der ältere Sohn wird manchmal so negativ dargestellt, obwohl der ältere Sohn für mich hervorragende Qualitäten hat. Er ist treu gewesen. Er hat immer für den Vater gearbeitet. Er war anständig. Er hat das Erbe nicht gefordert wie sein Bruder. Er hat keine Partys gefeiert. War er deswegen ein Langweiler? Dieser Sohn war ein Vorzeigesohn. Er war treu, zuverlässig, gewissenhaft. Alles, was seinem Vater gehörte, gehörte auch ihm. Da wird eine Vertrauensbeziehung deutlich. Sein Vater und er, sie waren gemeinsam ein gutes Team. Und dennoch wird deutlich, dass sein Vater und er, dass sie keine Beziehung hatten. Dass sie ein Team waren, aber dass sie kein Verhältnis hatten. Kein gegenseitiges Verhältnis. Ihr Verhältnis war geprägt von Gehorsam und von nicht lebendig sein. Diese Beziehung von Gott zum zweiten Sohn, sie war auch an einer Stelle unterbrochen. Wie sieht deine und meine Beziehung zu Gott aus? Ist diese Beziehung lebendig? Menschen in der heutigen Zeit lieben Geschichten. Ich finde es bezeichnend, dass auf dem Prospekt für Glauben einfach draufsteht, Menschen, Geschichten und Gespräche. Geschichten sind so wichtig in unserer heutigen postmodernen Zeit, weil Menschen nicht danach fragen, was wahr ist, sondern sie möchten wissen, ob etwas erlebt ist, ob etwas lebendig ist. Menschen heute möchten nicht wissen, ob es stimmt, sondern sie möchten wissen, ob es echt ist, ob es erlebt ist. Vor 14 Tagen waren wir mit den Jugendlichen auf unserem Jugendbibelwochenende und unser Referent Christian Nimschewitsch aus Pforzheim, der hat an diesem Wochenende gar nicht viel gemacht. Er hat nur einfach seine Lebensgeschichte erzählt. wie er zu Gott gefunden hat. Aber ihr hättet einmal die Augen von den Jugendlichen sehen müssen, wie sie an seinen Lippen gehangen haben und zugehört haben. Sie wollten keinen Aspekt dieser Geschichte vergessen. Am Freitagabend fing er an und mitten in dieser Geschichte, als es am spannendsten wurde, sagte er: Morgen erzähle ich euch mehr. Ein Jugendlicher sagte mir, das war der spannendste Zweiteiler, den ich je erlebt habe, an Predigt. Menschen möchten gerne Geschichten hören. Und ich möchte dich und mich fragen an dieser Stelle ganz ehrlich, haben wir etwas aus unserem Leben zu erzählen? Wie lange ist ein Erlebnis von Gott zurück, was du mit Gott erlebt hast? Aus der letzten Woche oder aus dem letzten Monat? Müssen wir gar auf den Krieg zurückgreifen, wo wir sagen, da haben wir Gott erlebt? Ich glaube, unser Erleben mit Gott ist ein Gradmesser dafür, wie lebendig unsere Beziehung zu Gott ist. Wenn wir nichts mit Gott erleben, dann haben wir auch nichts zu erzählen. Und wir erleben nur etwas mit Gott, wenn wir bereit sind, zu Gott einzutreten, mit Gott gemeinsam Dinge zu erleben. Und die Menschen, die suchen heute danach nach Menschen, die Gott erlebt haben. Die suchen nicht nach Menschen, die ihnen sagen, was richtig ist, sondern sie möchten an deinem und an meinem Leben erkennen, was für ihr Leben gut ist. Sie möchten wissen, ob das Bestand hat, ob das getestet ist, wovon wir erzählen. Haben wir noch unseren Bruder, unsere Schwester im Blick, die neben uns sind? Haben wir noch den Bruder im Blick, der vielleicht abgehauen ist oder der noch gar nicht zu Gott gefunden hat? Haben wir den Bruder im Blick, der schon seit 30 Jahren neben uns in der Gemeinde sitzt? Haben wir noch den Bruder im Blick, die Schwester? Wie oft in der Woche treffen wir Menschen, die mit Gott noch nichts am Hut haben? Und das ist nicht nur eine Frage, die ich dir stellen möchte, sondern die ich auch mir stelle. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal mit jemandem zusammengesessen, der Gott noch nicht kennt? Und das ist Monate her. Ab und zu treffe ich mich mit meinem Nachbarn und wir gehen ein Eis essen und dann unterhalten wir uns im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Aber warum ist das so selten? Haben wir noch in unserem Herzen, du und ich, diese Sehnsucht, dass Menschen, die Gott nicht kennen, auch Gott kennenlernen? Nehmen wir uns dafür die Zeit? Unser Alltag ist oft so angefüllt mit vielen Terminen, mit Dingen, die lebensnotwendig sind für unser Leben, wie wir denken. Und wir vergessen darüber den Blick zu unserer Schwester, unserem Bruder, die Gott noch nicht kennen. Oder die Gott kennen, aber in ihrem Glauben einfach nur zu Formalisten geworden sind. Mit wem verbringen wir unsere Zeit? Jesus, er verbringt in diesem Gleichnis Zeit mit seinen Freunden, aber auch Zeit mit den Menschen, die ihn kritisch hinterfragen. Er verbringt Zeit mit den Menschen, die auf der Suche nach ihm sind. In diesen drei Gleichnissen, da geht es um drei Verhältnisse. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf, da ist das Verhältnis 1 zu 100. Eins geht verloren, 99 warten. Im Gleichnis vom verlorenen Groschen, da geht ein Groschen verloren, 1 zu 10. Und hier in diesem Gleichnis geht es um das Verhältnis 1 zu 2. Gott hat zwei Söhne und einer ist verloren gegangen. Wozu zählst du? Wozu zähle ich? Gott wendet sich beiden Söhnen zu. Er wendet sich dem Sohn zu, der weggelaufen ist. Er geht hinaus und wartet. Und er geht aus der Feier heraus zu seinem anderen Sohn, der vor der Tür steht und Frust schiebt. Gott geht es in jedem Fall um Menschen. Und weil es Gott um Menschen geht, geht es Gott auch um menschliche Dinge. Gott möchte diese Tzedakah, dieses Reich Gottes wiederherstellen, indem Gott mit uns gemeinsam feiert. Ich weiß nicht, wie ihr zu Hause feiert. Man feiert ja ganz unterschiedlich. Aber bei uns zu Hause ist es so, wenn es etwas Besonderes zu feiern gibt, dann gehört immer ein Essen dazu. Es wird schön gedeckt, wir nehmen uns die Zeit und dann ist es schön, dass wir in dieser gemeinsamen Zeit das Essen genießen können. So wie hier an diesem Tisch, wenn Gott über die neue Erde redet, dann spricht er von einem Fest. Von einem Fest, wo alles vorbereitet ist. Von einem Fest, wo wir uns nur noch an den Tisch setzen müssen. Wo Gott vielleicht sogar ein paar Kerzen anzündet, um es gemütlich zu machen. Es ist alles fertig. Und wenn wir mit Gott feiern, dann möchte Gott nicht, dass wir uns einfach nur hier hinsetzen und sagen, sieht das schön aus? Sondern Gott möchte, dass wir anfangen zu essen, dass wir das Brot aufschneiden, dass wir uns überlegen, welche dieser Marmeladen möchte ich heute essen? Es ist nicht nur eine da bei Gott. Bei Gott ist Vielfalt da. Ein reich gedeckter Tisch und ich entscheide mich mal für das Pflaumenmus. Wenn wir zu Gott eingeladen sind, dann möchte Gott, dass wir an seinen Tisch kommen und dass wir anfangen zu essen. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir anfangen zu essen, sondern Gott wäre total traurig, wenn er alleine am Tisch sitzen würde. Wer von euch Lust hat, kann nach oben kommen. Hier ist noch ein Platz frei. Wirklich, ich habe für euch gedeckt. Wunderbar, da kommt jemand. Das ist ja gar nicht so einfach, ne, in der Öffentlichkeit zu essen. Aber komm, nimm Platz.
Du bist sehr bescheiden, du hast keine Butter genommen.
Ich mag nicht so gerne die Butter. Aber du schon, ne? Ich möchte dir mal, während du das Brötchen schneidest, eine Frage stellen. Darf ich?
Bitte sehr.
Warum bist du nach vorne gekommen?
Weil ich Hunger habe.
Ich hatte gehofft, dass so eine Antwort kommt. Ich glaube, dass noch ganz viele jetzt Hunger haben. Aber du hast dich getraut. Und das ist das, was Gott, wenn er vom Reich Gottes spricht, meint. Gott deckt uns den Tisch, bedien dich, lass es dir schmecken. Gott deckt uns den Tisch und er lädt uns an den Tisch ein. Und er sagt an dieser Stelle, iss, was ich dir schenke. Und wisst ihr, was wir manchmal machen? Wir setzen uns manchmal hin und sagen, das sieht aber lecker aus. Da würde ich auch gerne was von essen. Oder wir machen das manchmal in unserem Leben so, dass wir ganz still und heimlich alles schön decken, essen, aber ganz alleine essen. Gott möchte gerne, dass wir mit unserem Bruder, unserer Schwester zusammen essen. Mit denen, die Gott noch nicht kennen. Und wisst ihr was? Ich glaube, darum gibt es unter anderem solche Dinge wie Glauben einfach. Damit Menschen an den Tisch kommen und so wie wir gemeinsam essen, zum Wohl. Gott möchte gerne, dass wir Gemeinschaft nicht nur wissen, sondern dass wir Gemeinschaft leben. Und ich möchte dich und mich einladen, dass wir das ernst machen. Wenn ihr heute die Predigt vergesst, vergesst alles. Aber vergesst diesen Tisch nicht. Und vergesst ihn nicht, der gekommen ist.
Wir haben alle 14 Tage sabbatsmorgens einen Hauskreis. Da wird zuerst gefrühstückt. Wir decken den Tisch für 20 bis 25 Leute, so viel sind wir. Einer bringt Brötchen mit, gute Brötchen. Und dann wird Butter aufgetragen und Honig und Marmelade und Käse, verschiedene Sorten. Und da wird erstmal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gefrühstückt, bevor wir anfangen zu singen. Um 10 Uhr fangen wir an zu singen, um 10:30 fangen wir an, miteinander die Erfahrungen zu erzählen. Um 11 Uhr studieren wir die Bibel eine Stunde lang und eine halbe Stunde lang beten wir noch zusammen. Aber das Wichtigste ist das Essen, weil uns das verbindet.
Vielen Dank, dass du das selber auch für dich erlebst. Du darfst gerne noch hier sitzen bleiben, in Ruhe aufessen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns gemeinsam als Gemeinde auf den Weg machen und nicht nur davon sprechen, was es bedeutet, dass das Reich Gottes auf dieser Welt gibt, sondern dass wir anfangen, es zu leben, indem wir Gott sehen und indem wir unseren Bruder und unsere Schwester sehen. Gott segne uns alle. Amen.